Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 33. Schnapszahl, wie mir gerade auffällt. Ja, heute mit dem Kernkompetenzteam der Jesus
Hallo.
und der Marvin.
Hi.
Ja, nach einer kleinen Ruhepause sind wir auch heute dann mal wieder am Aufnehmen, haben einen riesen Sack voll Themen und ich würde sagen, wir fangen doch gleich mal an. Das Spiel gegen den Hamburger Sportverein vor, ja, 2 Wochen mittlerweile schon her. Erwartet haben wir, glaube ich, alle nicht wirklich viel aufgrund der doch starken Notbesetzung, mit der wir gespielt haben. Im Prinzip ein Torwart, 9 Mann in der Abwehr und ein einsamer Stürmer vorne im Abseits.
Ja, abseits ist gut, ja. Naja.
Ja, mit 3 Debütanten, wenn man Sky glauben darf. Da haben sie nämlich ständig erzählt, Petkovic auch Bundesliga-Debütant. Meines Wissens nach hat er schon mal 2, 3 Spiele vergeigt, aber okay.
Ja, gespielt hat er schon mal. Er hat auch damals schon mal gegen Hertha BSC, glaube ich, auch gespielt. Als er Fehling auch zum ersten Mal gespielt hat und dreimal getroffen hat, was er seitdem auch nie wieder gemacht hat. Naja, Spiel gegen Hamburg. Habe ich nicht viel erwartet, war aber okay. Also die kämpferische Einstellung hat für mich komplett gestimmt. Das war es halt torungefährlich wie sonst was, was wir auch die ganzen Wochen jetzt schon eindrucksvoll beweisen, dass wir nach vorne überhaupt nichts reißen. Das war auch wieder gegen den HSV der Fall. Und nach dem 1-0, was dann von Petric halt auch gut gemacht war, war uns klar oder war mir klar, dass es nichts mehr gibt. Aber einen Punkt hätte ich halt schon ganz gern mitgenommen, auch weil die kämpferische Leistung einfach auch von der Abwehr an sich gestimmt hat. Aber Hamburger haben einen Fehler von uns halt gnadenlos dann ausgenutzt und so den Sieg erlangt.
Ja, sehe ich ähnlich. Also über das Spiel brauchst du nicht viel sagen. Marvin hat es eben schon schön auf den Punkt gebracht. Ein Bock und sonst wäre es wahrscheinlich auch 0-0 ausgegangen, weil der HSV jetzt auch nicht so überragend gespielt hat. Positiv von unserer Seite, Sebastian Rode ist auch überall gelobt worden, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also nach ein bisschen so den ersten nervösen Minuten hat er sehr, sehr gut gespielt, sehr abgezockt. Also das fand ich wirklich gut. Und darauf lässt sich, so er denn Chancen bekommt, aufbauen.
Das ist wirklich das Beste an dem Spiel, das muss man sagen. Also, der Rode hat für mich richtig grandios gespielt. Muss ich echt sagen. Auch so die Pässe, die er gemacht hat, das hat mir echt gut gefallen. Fand es da dementsprechend auch ein bisschen schade, dass er im nächsten Spiel nicht eingesetzt wurde, wo zu dem wir dann gleich kommen. Weil, also, der Sebastian, das hat er richtig gut gemacht und ich hoffe, dass da in der nächsten Zeit auch mehr kommt. Also, weil vom Technischen hast du auch gemerkt, das sind so schwägleriske Züge, sage ich mal. Ne? Aber gut.
Ja gut, ich meine, in den ersten Minuten konntest du merken, er war ein bisschen nervös, aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Ansonsten, wie du schon sagtest, von den meisten oder eigentlich von allen Pressevertretern gelobt, hatte, glaube ich, ja relativ gute Statistiken, was so die Zweikampfquoten und so weiter anging, hat ja auch die 90 Minuten durchgehalten, also war schon mit einer der besseren von denen, die da auf dem Platz standen.
Ja.
Was mich so ein
Auch.
bisschen wieder gestört hat, war dann auch so dieses Thema von wegen geschwächte Abwehr entlasten und dann wieder nur mit einem Stürmer. Oder halt eben auch alle so tief zurückgezogen, dass du halt auch bei Kontern, wo wir ja durchaus Chancen hattet, eigentlich keine Chance hattest, da mal schnell irgendwie nach vorne zu kommen. Das fand ich halt so ein bisschen schlecht von der Aufstellung her. Ansonsten wäre da durchaus mehr drin gewesen.
Ja,
Das
das fand
wäre.
ich jetzt gegen den HSV nicht so schlimm. Also da, wie gesagt, da war es halt einfach ein blöder Fehler hinten. Aber gegen den HSV, okay, ist wie es ist. Wie gesagt, wenn wir gleich nochmal auf das letzte Spiel kommen, da hat es mich eher geärgert, weil das war irgendwie, ja, so ein bisschen halbgar, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Also gegen HSV kannst du so spielen auswärts. Wie gesagt, wir hätten wahrscheinlich irgendwie 10 Jahre spielen können, hätten kein Tor gemacht.
Ja, das. Im Endeffekt, natürlich ist es auch eine Frage der Ein- und Aufstellung im Endeffekt. Ich meine, willst du, wir haben wirklich darauf gespielt, dass es 0-0 steht. Und ich meine, ich sage natürlich immer, mir ist es lieber, wir spielen halt offensiv und weil gerade mit so einer Abwehr, mit so einer, aber die halt nicht topfit ist, beziehungsweise wenn nicht die Top-Leute drin sind, ist es klar, dass du mal einen kassierst, aber musst halt 2 schießen. Aber das war halt nicht die Einstellung, die Skipper hatte. Der Skipper war eindeutig, hast eindeutig gesehen, er hat auf 0-0 spekuliert und mehr wollte er auch gar nicht. Und die Spieler haben ja auch nicht den anderen gegeben dazu, mehr zu verlangen. Ja. Also insofern, ja,
Wobei
aber ja.
das ja auch ganz gut gewesen. Also ich meine, stell dir vor, du spielst da jetzt offensiv irgendwie abwendig eingespielt und so weiter und du kassierst irgendwie 4 oder 5 Dinger am zweiten Spieltag der Rückrunde, dann brennt der Baum so richtig. Und ich glaube, das war wirklich einfach so die Nummer, ja, safe. wirklich hinten den Laden, sagen wir mal, das Drama möglichst klein halten. Und da, okay, 1-0 kannst du schon in Hamburg verlieren, haben wir, glaube ich, die letzten Jahre, gefühlt Jahrzehnte, glaube ich, auch nicht viel mehr gemacht.
Ja, nee, das ist, gegen Hamburg kann man nichts sagen. Wie gesagt, die Einstellung hat auch gestimmt, zu Recht wurden auch die Spiele, fand ich, nach dem Spiel von den Zuschauern mit Applaus bedacht. Die sind ja auch noch mal in die Ecke dann gegangen, wo die Eintracht-Fans waren. Das hat für mich alles gut gefallen, das fand ich alles okay.
Ja, kommen wir zum letzten Spiel zu Hause gegen Gladbach. War mehr drin. Abwehr war soweit ja eigentlich wieder fit. Gekas dafür nicht, von daher dürfte Fenin von Anfang an ran und Kayo stand in der Startelf. Hat man sich eigentlich so ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, das war ja eigentlich immer so die Aufstellung, wie wir gesagt haben, vorne mal ein anderer, alt den Top nicht auf dem Platz, lass dem Kayo doch mal eine Chance. Also eigentlich alles so mehr oder weniger, wie wir es gewollt haben, nur das Ergebnis war nicht das Erwünschte.
Ja, ich muss auch sagen, also ich meine, gut, du hast jetzt Kayo rausgestrichen, ich muss sagen, der war am Sonntag noch einer der Besseren. Ja, also da ist jetzt für mich nicht negativ aufgefallen, auch wenn er natürlich wieder nach hinten, was immer die gleiche Leier ist, natürlich nicht so optimal war, aber doch, auch von hinten nach hinten fand ich es auch nicht so schlecht, da hat er ein paar Kopfbälle weggeköpft und so weiter und so fort, hat auch ein paar gute Chancen gehabt nach Freistößen. Also ich finde, also er war jetzt nicht das Problem, aber die gesamte Mannschaft war für mich, also mir kommt so vor, in den letzten Spielen, als wäre die ganze Mannschaft irgendwie zu satt. Also mir hat der hundertprozentige Biss einfach gefehlt gegen den Tabellenletzten. Es ist der Tabellenletzte, 3 Punkte zu holen. Wie viel Torchancen hat man gehabt?
Jetzt eigentlich zu viele, wenn du es mal hochrechnest. Ich glaube, es hat in der 9. Minute oder irgendwas schon angefangen. Kayo mit dem Fernschuss, dann kurz danach doch Fenin per Kopf. Eigentlich eine glasklare Chance, die er als Stürmer eigentlich machen muss. Dann noch so ein paar Fernschüsse, Freistöße, also...
Irgendwann Meier noch mit der 100-prozentigen, die normalerweise, das ist jetzt schon die 2. 100-prozentige, die einer unserer Stürmer oder Mittelfeldspieler vergeigt. Ich kann erinnern an das Ding von Altintop. Meier war auch so ein Ding, das war eine 100-prozentige. Gut, ich war im Stadion, ich habe das jetzt nicht so optimal gesehen, aber tut mir leid, wenn du als Bundesligaspieler musst du den halt auch mal reinmachen, oder?
Ja gut, also, bei Meier sind ja 100% immer nur 50. Und bei Altintop nur 25.
Also das Spiel war aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe. Fangen wir mal mit Kayo an. Überraschend, dass er sozusagen, also hätte man nicht früher irgendwie einen Knorpelschaden bei ihm feststellen können, wenn er danach so toll aufspielt. Also das war echt überraschend stark. Und ich fand ihn auch nach hinten gar nicht mal schlecht. Also er hat tatsächlich nach Ballverlusten, ist er mal nicht nach hinten getrabt, sondern hat hin und wieder mal einen Spurt angesetzt. Also das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Plus, er war nach irgendeiner Ecke auch noch unser Kopfballspieler Nummer 1. Also da echt erstaunlich. Das Spiel sonst war wirklich eine Katastrophe und zwar aus meiner Sicht irgendwie an 2, 3 Dingen festgemacht. Erstens die Spielgeschwindigkeit, also dieses Ball hin und her Quergeschiebe, nicht zum Ball gehen, das ging mir richtig auf die Nerven. Und Punkt 2, du hast, glaube ich, eben auch schon gesagt, René, gegen die schlechteste Abwehr der Liga, die absolute Schießbude, die keine Ahnung, wie viel gefühlt 300 Tore schon gekriegt hat diese Saison, gehen wir raus und gehen vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit immer nur mit einem halben Stürmer raus. Also noch nicht mal einem Zentralstürmer, sondern eher so einem Flügelstürmer und das war's. Und das Signal an die Mannschaft ist auch, da ja keine Wechsel gemacht wurden, beziehungsweise dann irgendwann nur 1-1, das ist alles okay so und ihr spielt irgendwie ganz ordentlich und wir wollen das Spiel nicht gewinnen. Und das hat mich wirklich am meisten aufgeregt und zwischendurch habe ich mich wirklich an Funkel erinnert gefühlt und deswegen bin ich auch echt verärgert, was unseren Übungsleiter angeht, weil das Spiel, da war ich echt enttäuscht, weil da kam so keine Reaktion von ihm und auch keine mal, was weiß ich, direkt in der ersten Halbzeit mal die Ersatzspieler aufwärmen lassen. Einfach so, Jungs, gebt ein bisschen Gas, zeigt ein bisschen mehr. Das hat mir alles gefehlt.
Ja, also ja stimmt schon. Ich meine, war das 3. Spiel in der Rückrunde, die ersten 2 hast du vergeigt. Du hast am Anfang der Saison das Thema 50 Punkte in den Raum gestellt, wo ja auch immer so, Sebastian hatte das schön bei sich im Blog beschrieben, auch ja immer die Frage war, gegen wen willst du denn diese 50 Punkte holen? Und dann ist der Tabellenletzte natürlich Kandidat Nummer 1. Gerade wenn du dann als Tabellenletzten, wie du schon sagst, einen hast, der keine besonders gute Abwehr hat, dann gehe ich doch da mit 2 Vollblutstürmern hin und hau denen die Dinger so dermaßen um die Ohren, dass die nach 10 Minuten gar nicht mehr wissen, wo sie überhaupt sind.
Beziehungsweise, wenn du dann schon mit einem offensiven Mittelfeld spielst, weil ich glaube, so war es ja gedacht mit irgendwie Meier, Köhler und so weiter. Ja. Wenn das halt in die Binsen geht, ja meine Güte, dann wirf doch irgendwie den Amanatidis und den Gekkers noch hinterher und zieh ihn, fehl ihn ein bisschen zurück. Also das war einfach, das waren diese Reaktionen, das fand ich einfach extrem schwach. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich irgendwie im Moment auch stören. Also ein Köhler scheint irgendwie einen Freifahrtschein zu haben und grundsätzlich durchzuspielen, einfach vor der Angst, oh, Zavellas könnte ja die Luft ausgehen oder Zavellas könnte sich verletzen, also brauche ich ein Backup für hinten links. Scheint irgendwie gerade sowieso mein Gefühl, dass da die Taktik ist. Seitdem er seinen Vertrag verlängert hat, Luft raus. Der kommt irgendwie in der Rückrunde nicht aus dem Quark. Meier würde ich wirklich ein paar Spiele bei der U23 geben, einfach damit er in den Rhythmus kommt, damit er auch dort mal von mir aus ein paar Tore schießt und irgendwie zu seinem Spiel wiederfindet, weil das ist immer nach einer längeren Verletzung bei ihm so, er braucht wirklich 2-3 Monate, bis er in Fahrt kommt. Nur das können wir uns im Moment irgendwie auf dem Platz nicht leisten. Und deswegen auch da ein Kittel kann es nicht schlechter machen.
Nö, definitiv kann es ein Kittel nicht schlechter machen. Aber ich meine, ganz ehrlich, Meier, ja, wie du schon gesagt hast, der läuft auch seit Monaten, Wochen in seiner Form hinterher, abgesehen davon, dass er gegen Aachen auch komplett sloppy gespielt hat und hat gemeint, er könnte das, wissen wir ja, den Elfmeter, den er da so verschossen hat, das war ja teilweise auch schon arrogant, aber er bringt einfach auch auf dem Platz nicht die Leistung. Und ich meine, ganz klar, ein Freund neben mir im Stadion, der hat seit der 60. Minute hat er die ganze Zeit nur gebrüllt, auswechseln. Ja, aber man hätte auch mal wirklich auswechseln können. Was wäre das Problem gewesen, mal den Meier rauszuholen und dann lieber mal einen Stürmer wie einen Amanatidis oder so vielleicht, oder Gekkers, der da auch irgendwann gekommen ist, mal einzuwechseln. Tut mir leid, aber mit Meier hast du eh einen Spieler weniger auf dem Platz gehabt. Ja, kannst du sagen, was du willst. Und, also ich weiß nicht, aber mir stimmt halt die Einstellung in den letzten Spielen, gerade jetzt gegen Gladbach, das musst du einfach gewinnen, wenn du noch irgendwas in dieser Saison erreichen willst. Die ersten beiden Spiele, du hättest auch auf weiß Gott nicht das Spiel verlieren müssen gegen Hannover, das war auch ein Schlag ins Gesicht. Ja. Gegen Hamburg kein Problem. Aber gegen Gladbach, da musst du auch nicht auf einen Punkt spielen, da musst du auf 3 verdammte Punkte spielen. Weil wen sollst du schlagen? Ich meine, guck mal, Gladbach hat 6 Tore, glaube ich, kassiert gegen Stuttgart damals, ja, und auch sonst haben sie einen nach dem anderen eingeschenkt bekommen. Natürlich ist die Abwehr jetzt punktuell verstärkt worden mit dem Stranzl, der natürlich seinen Job gegen die Eintracht auch ganz gut gemacht hat, aber im Endeffekt musst du halt auch mal zeigen, wer hier zu Hause spielt. Also das bleibt mir, ich finde wirklich, dass die Spieler zu satt sind. Wie du gesagt hast, Jesus, der Köhler hat jetzt seinen Vertrag verlängert bekommen, jetzt lege ich erstmal die Beine hoch. Ja, der Schwegler kritisiert zwar die ganze Zeit, ja, dass er keine Perspektive bei der Eintracht sieht, aber selbst tut er einen Scheißdreck dafür, die Perspektive, die er nicht sieht, mal ein bisschen nach oben zu verschieben, selbst da mal was dafür zu tun, damit es der Eintracht besser geht, weil er spielt auch hier mal einen schönen Pass, aber im Endeffekt siehst du von dem auch nichts großartig. Kann er mir erzählen, was er will, hat eine super Technik, aber im Spiel bleibt er auch unauffällig. Ja, und da denke ich halt,
was soll das? Was mich bei Schwegler in den letzten Wochen wirklich stört, ist dieses 9-mal kluge Gequatsche irgendwie mit der Presse. Das nervt mich einfach, weil er hat im Prinzip durch eine dumme Aktion in Aachen, wenn du so willst, irgendwie 2 Millionen weggeschenkt, okay, ist wie es ist, war halt unglücklich, okay. Aber dann immer dieses Gequatsche von wegen, er braucht irgendwie seine Perspektive und auch dieses, er schneidet ja immer irgendwelche Themen an, lässt es aber im Dunkeln. Also irgendwann letztens war ja die Aussage, er verlängert seinen Vertrag nicht, weil das Paket stimmt noch nicht. Es weiß doch jeder, was das Paket ist, was nicht stimmt, nämlich dass irgendwie der Skibbe nur für ein Jahr verlängert hat und nicht für 2, also verlängert er auch nicht um 2 Jahre. Wo ich dann halt sage, Junge, wenn es dir nicht passt, und denk bitte dran, wo du hergekommen bist, also du bist irgendwie auch, warst in Leverkusen, durftest du irgendwie die Tribünen wärmen. Wenn es dir nicht passt, und das sollte auch die Kommunikation der Eintracht klar sein, okay, dann müssen wir es wissen, weil dann müssen wir dich im Sommer verkaufen, um noch ein paar Euros mitzunehmen, und dann war es das. Nur selber von die Perspektive einfordern und dann so Leistungen bringen, die ja nun auch nicht überragend war, das geht für mich nicht zusammen. Und das Gleiche ist auch beim Ox der Fall, auch da wieder Perspektive und so weiter. Wo ist denn die Perspektive für uns Fans?
Ja. Ja gut, also ich bleibe erst nochmal kurz beim Schwegler, das nehme ich nochmal auf, was du gesagt hast.
Lasst uns doch vielleicht erst bei dem Gladbach-Spiel noch bleiben, weil den Rest haben wir doch dann noch ausführlich auf der Liste.
Alles klar, ja, dann will ich nochmal kurz was zum Gladbach-Spiel sagen, wenn wir schon noch dabei sind. stürmertechnisch, der Fenin wollte die ganze Zeit seine Chance, jetzt hat er sie gehabt, aber genutzt hat er sie auch nicht. Das muss man auch mal so sagen. Zum Glück war er wenigstens, wenn man der Bild-Zeitung Glauben schenken darf, einigermaßen selbstkritisch und hat gesagt, dass es auch scheiße war, was er da gemacht hat. Das war's auch. Also von ihm hast du auch gegen Gladbach überhaupt nichts gesehen. Der war zwar vielleicht bemüht, aber ich weiß nicht, ob er mal einen Torschuss hatte oder zwei, keine Ahnung. Aber da kam auch nichts. Wir müssen uns generell darauf einstellen, dass anscheinend irgendjemand anders als die Stürmer die Tore schießen müssen. Das hat ja jetzt auch schon der Skippe gesagt. Naja, vielleicht macht es ja wieder Abwehrspiele. Das ist alles nichts. Aber das Spiel in der Offensive, auch gegen den Tabellenletzten, war eigentlich non-existent. Und da muss man sich wirklich fragen, was die Eintracht vielleicht auch im Spielaufbau komplett falsch macht.
Wie habt ihr die Szene in der, was war es, ich glaube, 70. Minute gesehen mit dem Kopfball aus kürzester Distanz auf unser Tor. War er drin oder war er nicht drin?
Ich habe im Stadion leider nichts gesehen, weil das war auf der anderen Seite. Okay. Also gefühlt an der Körpersprache vom Ocker habe ich kurz gedacht, er war drin. Einfach weil er so sich ein bisschen aufgeregt hat, irgendwie ein bisschen abgewinkt hat. Und da habe ich gedacht, nein, das ist eigentlich seine typische Geste, wenn er irgendeinen Bock geschossen hat. aber schwer zu sagen. Ich weiß nicht, hast du es im Fernsehen gesehen?
Ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also die haben das bestimmt 15 Mal wiederholt aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Aus der einen war ich der Meinung, er hat ihn vor dem Pfosten abgefangen. Das war dann so die normale Kamera. Aus der Hintertorkamera und von der Seite her war ich prinzipiell mehr der Meinung, dadurch, dass er den Oberkörper so weit zurück hatte, dass der Ball doch im vollen Umfang über der Linie war. Aber am Ende verlasse ich mich da auf das Urteil von dem Schiedsrichter und vor dem Linienrichter, die werden dafür bezahlt, wenn die sagen, er war nicht drin, werde ich denen nicht widersprechen.
In dem Fall würde ich denen auch nicht widersprechen. Wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre, wäre es ein bisschen anders, aber so ist okay. Ja.
Aber ausgehend von der Szene, ne, ich habe es auch überhaupt gar nicht gesehen. Ich war im Stadion, da habe ich das nur Aufschrei gehört und habe da ein paar Gesichter gesehen. Also ich habe das auch nicht wirklich beurteilen können. Aber ausgehend von der Szene gibt es andere Bundesliga-Teams, die dann sagen, hier, jetzt haben wir das Ding zum Glück nicht reinbekommen, jetzt gehen wir nochmal richtig Gas. Das spielt heute alles für uns, jetzt machen wir es. Aber das hat auch gefehlt bei der Eintracht. Ich will nur mal sagen, ja, das ist auch wieder die Einstellung. Weil eigentlich kannst du sagen, super, jetzt wäre das vielleicht ein Ding gewesen oder so. Scheißegal, jetzt hauen wir denen mal die Bude voll. Ja, aber passiert halt alles nicht. Ne?
Ja gut, ich meine, das war ja nicht die einzige Situation, wo der liebe Fußballgott eigentlich für uns war. Ich meine, da hattest du ja relativ am Anfang schon die Szene, wo die beiden Spieler von Gladbach sich gegenseitig den Ball abgenommen haben, indem der eine mit dem Kopf und der andere mit dem Fuß hingeht und dann am Ende halt keiner den Ball kriegt. Ja, da hättest du ja eigentlich auch schon denken müssen, okay, wir haben heute vielleicht ein bisschen mehr Glück, jetzt lasst uns mal gucken, ob wir was draus machen können.
Tja, was soll man dazu sagen? Also ich kann mich Jesus Meinung nur anschließen, es war ein ganz grausames Gekicke. Ich muss auch sagen, ich glaube, das war das schlechteste Spiel seit Freiburg in der Hinrunde. Freiburg in der Hinrunde, als wir kurz vor Schluss noch ein Gegentor kassiert haben, was ja dann vielleicht sogar auch abseits war, war auch ein ähnlich grausamer Grottenkick, den ich nie wieder sehen wollte. Naja, hat ja gar nicht so lange gedauert, bis ich ihn wieder gesehen habe.
Was uns generell ja auch so ein bisschen zu der Frage bringt, haben wir ein Problem in unserem Sturm? Ich meine, das Thema ist jetzt alles so relativ stark auf Gekas ausgerichtet, der ist dann verletzt oder nicht fit oder trifft nicht oder was auch immer. Du hast einen Fenin, der ständig will, aber auch nicht so wirklich seine Chancen nutzt. Ein Amanatidis ist immer noch nicht fit. Hat ja auch gerne immer mal wieder so ein bisschen seine Ausfälle und ein Altintop wird geschätzt aufgrund seiner defensiven Fähigkeiten.
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus irgendwie Mangel im Sturm und zu starrem System. Also dieses System, dieses 4-1-3-1, 4-1-4-1 oder was auch immer der spielen ist, auf jeden Fall mit einem Stürmer, ist halt extremst auf Gekas zugeschnitten. Fällt Gekas aus oder kommt Gekas nicht ins Spiel, weil irgendwie die Zulieferspieler nicht gut drauf sind, dann sind wir einfach viel zu statisch. Und ich glaube, da stellen sich natürlich die anderen Mannschaften auch drauf ein. Und ich glaube, da würde es uns gut zu Gesicht stehen, wenn wir auch im Laufe eines Spiels einfach mal das Spielsystem variieren könnten und einfach dann mal sagen, okay, jetzt stellen wir um auf ein 4-4-2 oder ähnliches. Und bei Fenin ist es so, also finde ich, der hat seine besten Spiele immer gemacht, wenn er einen an der Seite hatte, Klammer auf, Amanatidis oder wer auch immer, Klammer zu, um den er sich bewegen konnte. Also sprich, für der dann abgelegt hat oder der sozusagen die Räume für ihn gemacht hat oder dem er wiederum auflegen konnte. Fenin ist halt nicht so der Alleinunterhalter da vorne, der halt auch, dafür weicht er auch zu oft auf den Flügel aus und so weiter. Und da ist ja halt das Problem, wenn wir uns halt immer auf dieses System Gickers einschießen und er halt A nicht da ist oder irgendwie nicht spielt und so weiter, dann sind wir halt ein bisschen aufgeschmissen.
Kann ich nur bestätigen, gerade Fenin, nochmal ein Zusatz, aber bei Fenin, der hat wirklich seine besten Spiele gemacht, wenn er in Zusammenarbeit mit jemandem halt auch gespielt hat. Ich kann mich noch erinnern, das war zwar keine gute Saison, aber als Liberopoulos und er die ganze Zeit miteinander gespielt haben, da haben die sich gegenseitig die Bälle aufgelegt und einer hat sie dann reingemacht. Also er ist schon ein Spieler, der einen Sturmpartner definitiv braucht und in dem System fehlt es halt auch. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, das System ist gut, wenn das auf Gegners ausgelegt ist und dann sollen die dann die Flanken von links und rechts kommen. Aber mal ganz realistisch gesehen, so viele tolle Flanken hat der Ochs in der Saison auch noch nicht geschlagen. Ja? Hm. Also da kommen wir dann nachher auch noch drauf zurück. Und beim Köhler, keine Ahnung. Wenn auch einer öfter mal einen sehr gescheiten Pass gespielt hat, dann war es auch, obwohl ich ihn kritisiert habe vorhin, schon noch eher der Schwegler, ja, der für einen sehr guten Pass gesorgt hat. Auch ich kann mich gerade an die Szene gegen St. Pauli erinnern, wo der eine schöne Flanke geschlagen hat. Also da, das ist schon schwierig. Außerdem ist das System halt komplett ausrechenbar. Haben wir ein Problem bei Stürmern? Ich denke schon. Auch weil Altintop ja eigentlich kein Stürmer ist, muss man auch mal so sagen. Und Amanatidis wirklich nicht mehr fit wird. Ich denke, da brauchen wir auch, da müssen wir die Klappen auch abnehmen. Das wird nichts mehr. Auch wenn er jetzt mal wieder ein, zwei Spiele macht, aber der wird auch nicht mehr an seine damaligen Leistungen herankommen. Aufgrund der Tatsache finde ich es halt auch schlecht, dass wir die ganz beiden Jungen verkauft haben, wo wir vielleicht auch nochmal nachher zurückkommen.
Steht auf der Liste.
Was soll man dazu sagen? Ja, wie gesagt, also gegen Gladbach war ich fassungslos, ja, dass wir so gegen den Tabellenletzten so offensiv schwach waren. Und das ist halt jetzt ein rotes Tuch. Es zieht sich halt auch immer weiter. Ich meine ganz ehrlich, auch wer hat denn sonst bei der Eintracht großartig in dieser Saison getroffen? Fällt mir auch eigentlich keiner außer Gekas ein. Und das ist ja auch sowieso zu eindimensional. Du kannst ja nicht immer nur einen Gekas haben. Und wenn der mal nicht trifft, wenn der jetzt mal verletzt ist, dann könnte es ja nicht sein, dass wir hier, dass das System komplett erlahmt, ja.
Das Problem, wenn wir jetzt aber noch mal ein bisschen weiter ausholen, das Problem ist ja, zeichnet sich ja seit Jahren irgendwie ab. Also wir haben irgendwie seit Jahren immer das Problem und wir haben natürlich auch irgendwie jetzt hier dieser langfristige Aufbau mit den Spielern, die aus der zweiten Liga mit uns kamen und sich weiterentwickelt haben und so weiter. Aber es fehlt irgendwie. Letzte Saison war glaube ich der Mike Franz irgendwie der zeitgefährlichste Spieler bei uns. Also sprich ein Abwehrspieler, das fehlt dieses Jahr. Ich glaube, Franz hat noch gar nicht getroffen. Ruß hat, glaube ich, ein oder zweimal getroffen. Und Chris ist, glaube ich, der dann irgendwie schon die meisten Tore gemacht hat.
Stimmt. Stück Kopfballtor, hast recht,
ja. Und das ist dann natürlich schon echt ein bisschen wenig. Und einem Köhler und nennen wir sie einfach mal durch die Reihe durch, Altintop, Ox und so weiter, für die Position, in der sie spielen, denen geht da halt echt die Torgefahr ab. Und die könnten halt auch ab und zu tatsächlich mal ein Tor einstreuen. Das fehlt halt einfach. Und das fehlt dann auch in so Spielen, wo du sagst, okay, scheiße gespielt, aber irgendwie muss das Ding halt mal über die Linie kommen. Und wenn dann obendrein auch irgendwie Standards auch wieder katastrophal sind, da waren wir ja zwischenzeitlich ganz okay, aber das ist in den letzten Wochen auch wieder ein Riesenproblem. Wenn da halt auch nichts geht, naja, dann gehen halt die Spiele irgendwie aus, so wie sie jetzt sind. 3 Spiele, 0 Tore.
Ja. Aber ich muss auch sagen, ich verstehe die Eintracht momentan auch überhaupt kein Stück. Ne? Auch, also ich meine, wir haben schon Spiele gesehen, auch in der Saison. Gut, sicher fehlt Chris. Und Chris ist ein richtig markanter Punkt in der Mannschaft, der momentan nicht da ist. Deswegen wollte ich gerade Stuttgart sagen, so dieser dusselige Sieg, den wir da errungen haben, ja, der war auch eher nur zufällig. Aber da hat Chris halt gespielt, ne? War halt Chris derjenige, der irgendwie noch die Abwehr, die ganze Mannschaft zusammengehalten hat. Aber wir müssen halt uns jetzt auch wieder auf die Grundfähigkeiten besinnt, die wir halt haben und auch mal wieder mehr kämpfen. Ja? Also ich finde auch kämpferisch ist es in letzter Zeit einfach zu schwach.
Zu Chris glaube ich einen großen Fehler, den wir auch irgendwie gemacht haben vor der Saison, beziehungsweise jetzt im Laufe der Saison ist, wenn Chris wiederkommt, dann haben wir einen Neuzugang sozusagen. Das ist immer so die Haltung, die auch der Bruchhagen und auch Skip und so weiter irgendwie immer vertreten. Aber ich befürchte wirklich, es tut mir echt leid für Chris, aber ich glaube, dass er meines Erachtens nach irgendwie kurz vor der Sportinvalidität ist. Und du kannst auch nicht in eine Saison reingehen und sagen, du baust auf Chris als einen Spieler, der die Saison durchspielt. Ich glaube, das hat er A noch nie gemacht und B war das höchste der Gefühle, glaube ich, irgendwie so 20 Spiele oder so. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass dieser Spieler dir im Zweifel nur zur Hälfte der Saison zur Verfügung steht. Und da ist der hilft auch das Gejammere jetzt nicht von nix von wegen, uns fehlt aber Chris und seine Power und seine Durchschlagskraft und so weiter. Er ist halt nun mal nicht da. Das war in dem Moment, wo er sich verletzt hat, wo es wieder hieß Wirbelsäule, Bandscheibe oder was auch immer. Das ist wieder rum ums Eck, weil das dauert wieder ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr und das ist für diese Saison wieder gelaufen.
Ja.
Und da müssen wir einfach gucken, okay, nächste Saison. Diese ganzen Dauerinvaliden, sage ich mal, bei Ramovic, Chris, einfach die nicht fest mit einplanen.
Ja, auch gar nicht mehr im Team haben, ganz ehrlich. Also ich meine, bei Ramovics Vertrag läuft aus und er ist ja geistig schon bei St. Pauli, wie er das letztens in der Bild-Zeitung mal zu meiner großen Verwunderung gesagt hat. Also ob der überhaupt nochmal spielt, ich meine, mir tut es voll leid, ja, bei Ramovic, aber da muss er sich halt auch erstmal drauf konzentrieren, vielleicht bei der Eintracht wieder zurückzukommen, anstatt jetzt so zu St. Pauli schon anzubandeln. Das fand ich auch ein bisschen strange. Aber man muss halt mal sagen, du kannst auch mit Chris nicht mehr planen. Das so ist es halt einfach. Er ist ja 32, jünger wird er auch nicht. Und dann muss ich aber auch mal mir überlegen, welchen Spieler ich dann stattdessen mal hole, weil es geht nicht um die Position, die Chris innehat. Die kann den Rode auch wahrscheinlich relativ gut bekleiden. Aber es geht um die Mannschaftsstellung innerhalb der Mannschaft. Und das kann nur ein Leader-Typ sein. Das kann kein 20-Jähriger sein. Das muss einer mit 26, 27, 28, 29 in diesem Altersbereich sein, der schon viel Erfahrung hat. Da muss ich auch mal Geld auf den Tisch legen. Da kann man natürlich sagen, die wollen doch nicht zur Eintracht, wobei ich das auch für Unsinn halte, ja. Aber wir müssen wirklich mal investieren, um einen adäquaten Ersatz, allein von der Führungsebene, die der Chris halt innerhalb der Mannschaft hat, zu holen. Weil das fehlt anscheinend. Ich glaube, in der Mannschaft fehlt es eher daran, dass mal jemand richtig auf den Tisch haut. Wen gibt's denn
da? Das ist ein Mike Franz, der aber einfach wirklich 50 Meter weiter vorne spielen muss. Ja, also wirklich Mittelfeld, um den Mittelkreis. Aber genau das geht ab, geht der Mannschaft ab. Das hast du gesehen. Zwischenzeitlich hat ja Chris, glaube ich, mit dem, wer ist der, Idrissou? Nee, doch. Sich ja auch mal kurz irgendwie, sind sie auch mal irgendwie in die Haare gekommen. Aber genau das hat gefehlt. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt gelbe Karten bekommen in dem Spiel? Ich glaube nicht. Das ist auch so ein Ding, was dich bestätigt, Marvin, da wird nicht gekämpft. In so ein Spiel, ich kann mich daran erinnern, das war ja das Positive, was ein ehemaliger Spieler, der mit der Nummer 13 gespielt hat, hatte. Wenn der in so ein Spiel reingekommen ist, das Erste, was er gemacht hat, er hat sich erstmal den Kapitän von den anderen gekrallt, hat ihn umgesetzt, hat sich eine gelbe Karte abgeholt und gesagt, so schaut's hier mal aus. Und genau das fehlt einfach.
Das ist aber eigentlich auch das, was du ja in der Jugend normalerweise schon lernst. Guckt euch den raus, der am ehesten hier irgendwie anfängt, die Führung zu übernehmen und macht dem erstmal klar, wo seine Grenzen liegen. Relativ normales Verhalten eigentlich. Und das ist in der Tat das, was so ein bisschen fehlt. Und wir haben gegen Gladbach definitiv, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, keine gelbe Karte bekommen.
Ja, jetzt, weißt du, bringt auch nichts, wenn wir hier Fairplay-Weltmeister werden, ja. Weißt du, da ist der Eindruck, dafür bekommen wir auch wieder immer wieder zu viele unnötige rote Karten. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, du hast eben Franz gesagt. Franz hat für mich genau gegen Idrissou, da hat er auch schon mal so angemerkt, hier, so läuft's hier nicht. Das fand ich schon ganz gut. Zavelas wäre auch ein Kandidat, wenn er Deutsch könnte. Ich weiß nicht, ob er Deutsch könnte, aber er ist ja auch immer die ganze Zeit am Diskutieren und rumpöbeln. Ich weiß nicht, in welcher Sprache er das macht. Das finde ich auch sehr amüsant. Deswegen mag ich einen Zavelas auch, ja. Aber das ist schon so, das ist wenigstens so ein Heißsporn. Aber uns fehlt halt einer, der halt wie die Nummer 13 ist damals war, das muss man schon mal so sagen, einfach die Führung auf dem Platz wirklich übernimmt. Natürlich lernt man das in der Jugend und wie gesagt, ich glaube, der Rode ist jetzt, das will ich jetzt nicht von einem Spiel sagen, aber das sagen mir auch Leute, die ihn aus seinen früheren Zeiten kennen, dass er halt auch ein Spieler ist, der wirklich mal auch von der Position her ein richtig guter ist und wenn der jetzt mal fit bleibt, dann ist es auch einer, der auf jeden Fall Chris' Position übernehmen wird. Aber jetzt ins kalte Wasser und hier werfen und jetzt die Führung eines Bundesliga-Vereins zu übernehmen, ist halt auch relativ riskant, ne?
Hey, oder Führungsspieler ist ja nicht allein, dass du anfängst oder dass du in der Lage bist, auf dem Platz ein bisschen rumzupöbeln und vielleicht einmal umzugrätschen, sodass du eine gelbe Karte kriegst, sondern da gehört ja schon noch ein bisschen mehr dazu. Du musst ja auch gucken, dass du deine eigene Mannschaft am Laufen hältst, dass du die Leute motivierst und vor allen Dingen halt erkennst, wer ist leistungstechnisch momentan gut drauf und wer ist schlecht drauf, dass ich dem nochmal einen Tritt von hinten verpasse, damit er anfängt zu laufen. Ja, also mein Spieler, die rumpöbeln können, da haben wir schon den einen oder anderen, okay, aber ob uns das jetzt wirklich weiterbringt, wage ich zu bezweifeln.
Klar, aber ich meine, im Endeffekt ist es wahrscheinlich auch so, dass wir halt ein Problem auch mit der zweiten Reihe haben. Ja, das schließt sich darauf an. Weil im Endeffekt ist es ja, ganz ehrlich, Meier erreicht nicht sein Leistungsniveau, Köhler ist untergetaucht, seit er neuen Vertrag hat, der ihn an, auch viel zu lange bei der Eintracht bindet, wie ich finde, aber gut. Und die erreichen alle nicht ihr Leistungsniveau, aber anscheinend ist die zweite Reihe entweder zum Teil jetzt verscherbelt worden oder einfach zu schwach, um den irgendwie Druck von hinten machen zu können, weil normalerweise bei anderen Bundesliga-Vereinen bist du dann halt auch mal raus und der Meier wird auch bei keinem anderen Bundesliga-Verein momentan spielen, selbst bei Gladbach wird er momentan nicht spielen. Ja, und aber gut, wer gibt's denn da? Ja, aber und anscheinend will der Skibbe jetzt auch nicht jemand wie ein Kittel da reinwerfen, was ich gar nicht verstehen kann, weil schlechter, also wie du hast ja, René, hast ja schon vorhin gesagt, schlechter als der Meier kann man es momentan nicht machen, ja?
Aber doch, ich habe gesagt, Altintop hat nur 25%.
Ja, gut, aber beim Altintop haben sie auch ganz schlau gemacht. Den lassen sie jetzt für 3 Spiele mal draußen, dann trifft keiner und im Endeffekt sind wir dann doch wieder froh, wenn er mal wieder spielt, ja? Also ich weiß nicht. Das ist alles, fehlt mir alles.
Das Problem ist halt mit jetzt den Abgängen und natürlich der finanziellen Situation. Also ich denke, wir kommen ja gleich auch nochmal auf das Ochs-Thema. Aber die finanzielle Situation ist natürlich jetzt aus Sicht der Eintracht schon richtig scheiße. Und insbesondere so, wie sich die letzten Spiele ergeben haben, so wie sich das Thema Pokal ergeben hat, das wird ein richtiges Drama. Und das ist vor allen Dingen deswegen so schlimm, weil ja diese Saison so genial wäre, um einfach mal oben anzugreifen. Also irgendwie Hannover oder wer auch immer. Wo du sagst, die spielen jetzt ja auch nicht überragend. Aber sie haben halt einfach ihre Chancen genutzt, wo sie denn da waren. Und das ist ja das, was so erschreckend ist, dass du sagst, okay, du steigst jetzt aus so einer Saison trotzdem noch irgendwie mit, keine Ahnung, 4 bis 5 Millionen Miesen aus, die dich einfach für die nächsten Jahre oder zumindest für das nächste Jahr auf jeden Fall enorm einschränken. Und das ist das, wo man einfach sagen muss, den lieben Spielern, die irgendwie nach Perspektive verlangen, wo war denn die Perspektive in Aachen? Ja? Also wo du wirklich sagen musst, das wären 2 Millionen gewesen, hätte uns super nach vorne gebracht. Ja. Und ich glaube, da ist echt das Problem und deswegen ist auch diese Geschichte mit Kayo und Ochs, deswegen hätte uns das auch so gut in die Karten gespielt, weil ansonsten sehe ich es ziemlich schwierig. Wir haben irgendwie die Verträge mit den Spielern, die wir haben. Nach oben wird nicht viel Luft sein für die neue Saison. Was willst du machen?
Ja, da schließt sich im Moment wieder so ein bisschen der Kreis. Vorne sind wir zu berechenbar mit der Einstürmerstrategie. Im Mittelfeld sind wir zu perspektivlos oder wie man das auch nennen will. Und hinten fehlt uns einfach derjenige, der die Anweisungen gibt und den Laden zusammenhält.
Wobei ich sagen muss, ich muss ganz ehrlich sagen, defensiv sehe ich bei der Eintracht nicht das Problem. Also weder beim Torwart noch in der Abwehr, ganz ehrlich, das war doch die letzten Spiele nie das Problem. Wir haben immer ein Tor kassiert, na gut, okay, aber das war doch nicht der Fehler. Ich meine, dass mal ein Tor fällt, damit musst du immer rechnen. Aber ansonsten hat Franz und Russ ganz gut gespielt dafür, dass es ihr erstes Spiel war nach der Verletzungspause. Und davor haben Clark und Rode ihre Sache wirklich ordentlich gemacht. Gut beim bei den 3 Toren gegen Hannover, da bin ich dann irgendwann fast ins Koma gefallen, weil mir das zu viel war. Das weiß ich auch nicht mehr genau. Das war dann nicht gut. Aber in sich kann man an der Abwehr jetzt am wenigsten Vorwürfe von allen machen. Das sind wirklich die offensiven Teilbereiche, an denen es an allem mangelt. Und da gibt es überhaupt für mich auch, die haben, und gerade diese Spieler, die in der Mittelfeld und im Stürmer sind, die sind eigentlich alle auch in der schwierigen, beziehungsweise für sie blöden Verhandlungsposition, wenn es um neue Verträge gibt. Schwegler kann ruhig mir viel erzählen, aber er soll selber mal Leistung bringen und soll selber mal, wird ja immer gesagt, dass er so torgefährlich wäre von Weitschüssen. Ja, aber das habe ich bisher in der Saison auch noch nicht gesehen. Also insofern muss man sich immer mal in die eigene Nase fassen. Und der Amanatidis ist ja auch klar, das tut einem ja vielleicht ein bisschen leid, aber so einen Vertrag, wie er momentan hat, wird er auch nicht mehr bekommen. Ja?
Wenn wir schon gerade bei dem ganzen Vertragsthema sind, Skibbe hat seinen Vertrag verlängert, allerdings nur um 1 Jahr. Es gab ja vorher dieses ganze Hin und Her, 1 Jahr mit Optionen, automatische Verlängerung bei, was waren es, 40 Punkten, was dann da in der Presse stand, wo er dann, wenn man der Bild-Zeitung glauben darf, Wut in Brand aus dem Büro von Bruchhagen rausgerannt ist, weil die Presse vorher von den Konditionen seines neuen Vertrages erfahren hat als er und jetzt dann doch am Ende nur um 1 Jahr verlängert. Gut oder schlecht für uns?
muss ich sagen, finde ich gut. Also ich habe die letzten Tage viel drüber nachgedacht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, was mich an dem Spiel so geärgert hat. Und neben der Leistung von einzelnen Spielern hat mich am meisten die Leistung des Trainers geärgert. Der hat Skibbe einfach einen wirklich schwaches Bild abgegeben. Das war mit die schwächste Leistung, weil einfach du hast gesehen, der muss reagieren und er hat einfach nicht reagiert beziehungsweise falsch reagiert. Und dann habe ich mir die Tage über mal angeschaut, wann in seinen vorherigen Stationen die Sachen sozusagen in die Binsen gingen. Und das war komischerweise immer so nach 1,5 bis 2 Jahren. Keine Ahnung, ob das so dieser Klinsmann-Effekt ist, von wegen dann lässt es irgendwie nach, dann passt die Ansprache nicht. Aber bei Dortmund und bei Leverkusen war immer nach roundabout 1,5 bis 2 Jahren die Luft raus und da kam dann ging es irgendwie nach unten. Jetzt will ich es nicht beschreien und will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es bei uns genauso wird, aber man sollte tatsächlich einfach mal sagen, okay, diese Saison jetzt irgendwie so nach hinten durchbringen. Nächste Saison kann er die Mannschaft so mehr oder weniger so gestalten, wie er sie möchte im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Die kennt er jetzt. Das heißt, dann gibt es keine Ausreden. Und dann schauen wir mal. Und wenn es nächstes Jahr dann auch nichts wird, dann sollte man sich besser lieber trennen und dann sagen, okay, wie sieht's denn aus? Wie geht's denn weiter?
Ich muss sagen, ich finde Einjahresverträge mit Trainern super. Also erstens musst du dann nicht wie die ganzen anderen, idiotischen Vereine, ja, die auch wirklich so blöd sind, und dann noch jahrelang hier Ablöse beziehungsweise Gehälter weiterzahlen, ja, wie das bei der Eintracht übrigens auch damals der Fall war, würde ich ja gar nicht sagen, aber als der HSV immer noch das Gehalt teilweise jetzt von Bruno Labbadia bezahlt hat in der letzten Zeit, ja. Ich muss mal sagen, das finde ich gut, das finde ich auch gut von Bruchhagen, und da muss man sich auch durchsetzen, das macht er auch, weil ja, wir haben die Eintracht hat nicht genug Geld, Trainer, die nicht mehr bei der Eintracht sind, noch Geld zu bezahlen, und das akzeptiert ein Trainer oder akzeptiert es nicht, aber Skibbe ist momentan auch nicht mehr in der Position, dass er sagen kann, hier, ich will jetzt 3-4 Jahre, weil so geil war die Arbeit, ich meine, es war gut. Und ich finde es auch gut, wie es läuft, wie es insgesamt in seiner bisherigen Amtszeit gelaufen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh Gott, wir müssen ein bisschen Angst haben, jetzt holt uns Real Madrid den Trainer weg. Ja? Also so, das ist es halt nicht. Ja? Insofern ist er auch, glaube ich, einigermaßen gut bedient. Wir haben ein Jahr und das nächste Jahr schauen wir weiter. Guter Aspekt, den er jetzt eben genannt hat, ist die vorangegangenen Stationen von ihm. Die sind wirklich nach 1,5 Jahren so ungefähr in die Binsen gegangen. Wobei das bei 2/3 aller Bundesliga-Trainer, außer wenn du in Stuttgart, wo es nach einem Jahr vorbei ist, es ist bei 2/3 der Trainer wirklich der Fall, dass irgendwann ein bisschen was nachlässt. Und das ist halt auch die Qualität, die wirklich gute Trainer auszeichnet, dass du dich immer wieder anscheinend auch neu finden musst und immer wieder neue Taktiken ausprobieren musst. Ich finde es auch ganz gut, dass mal über den Tellerrand hinausgeschaut wird, mal bei Arsenal, dass du mal ein paar Wochen vorbeischaust, wie es da läuft. Das ist gut und das, weil du immer, das siehst du bei der Eintracht, wenn du ein Spielsystem hast, das funktioniert eine Weile, aber dann funktioniert es nicht mehr wie beim Gegners und jetzt müssen wir uns eigentlich auch mal wieder was Neues überlegen. Das hätten wir in der Winterpause schon tun müssen, spätestens jetzt müssen wir es tun, weil du siehst es auch, das war damals mit Franz so, als er 6 Tore geschossen hat. Ja, das hat er, die hat er aber auch immer mehr oder weniger gleich geschossen und irgendwann haben sich die Vereine, die gegnerischen Vereine darauf eingestellt, jetzt hat er keine mehr geschossen, also müssen wir uns mal wieder was Neues überlegen. Das sind so Sachen und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt ein Jahr Vertrag haben, dass jetzt hier die Bild-Zeitung ein paar Sachen groß aufhängt, dass er Wut in Brand rausläuft, das wird alles so heiß gekocht, aber im Endeffekt ist es schon wieder ganz kalt, wenn es gegessen wird. Und das ist halt die Bild-Zeitung, die müssen ein bisschen was verkaufen. Und da kräht kein Hahn danach. Und das soll froh sein, dass er einen Vertrag hat.
Ja, ansonsten hatten wir die letzte Woche so das Thema, dass
nächstes Jahr zum Thema Vertrag und freie Trainer, ich glaube, nächstes Jahr wird dann Guardiola von Barcelona frei und der will ja auch eine neue Sprache kennenlernen und so weiter und von daher, ich glaube, dann geht was.
Hast du schon Kontakt mit ihm aufgenommen?
Nee, noch nicht, aber kein Problem, ich bin ja zum Pokalfinale in Spanien da und dann frage ich ihn mal.
Ah. Oh, als Ehrengast?
Wird sich zeigen.
Kannst du schon mal Kontakt aufnehmen?
Dann kommen wir von unserem Herrn Jesus zu dem Thema Talente. Ein paar sind ja gegangen oder auch ein paar Nicht-Talente. Was haben wir? Tosun geht keine Ahnung, ich kann das nie aussprechen.
Gaziantepspor war das, glaube ich, ne? Das war auch der Einzige, der ins Geld gebracht hat. Ja, Gaziantepspor, genau. Alvarez ist in die zweite Mannschaft zu Bayern München gegangen. Gut, das sind die beiden, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, weil es mich da immer noch fuchst. Wo ich kein Problem mit habe, ist der Steinhöfer, der jetzt zum FC Basel gewechselt ist, wo wir noch irgendwie 100.000 bekommen haben. Wer war es noch? Korkmaz ist jetzt zu Bochum gewechselt, hat dort vollmundig behauptet, dass ja Bochum jetzt aufsteigt und er mit denen dann weiter in der Bundesliga spielen wird. Das wird sich zeigen. Muss aber auch erstmal Leistung bringen. Und ansonsten, wer ist noch gewechselt? Warte, habe ich alle oder habe ich
jemanden vergessen? Das waren die Wechsel, die funktioniert haben. Ja, Korkmaz, Bochum, soweit ich das gelesen habe, nur ausgeliehen, allerdings mit ja. Option. Kaufoption.
Genau, Kaufoption bei Aufstieg.
Genau. Also das sind so die beiden, wo ich auch sagen muss, das ist in Ordnung, dass die gehen, und das ist auch das, wo man dann sagen kann, das Ziel, was wir eigentlich haben mit dem ganzen Thema Kader verkleinern und die Kasse entlasten, damit wir unser Defizit von 3 bis 5 Millionen irgendwo aufgefangen bekommen, kriegen wir damit ein Stück weit abgebaut. Bei den anderen beiden, muss ich sagen, verstehe ich es nicht, weil A, sind das nicht so die Spieler, die jetzt immens die Kasse belasten. Und B, sind sie eigentlich, für den Spieler wäre es wahrscheinlich in Anführungszeichen eher schlecht, wenn er bei der Eintracht bleibt, weil so wirklich Perspektive, das Wort hatten wir schon ein paar Mal, haben sie bei uns nicht, weil sie wahrscheinlich nicht so viel zum Einsatz kommen werden, aber sie wären gute Ergänzungs- oder Ersatzspieler, weil was machen wir denn, wenn bei uns einer ausfällt, weil sie wirklich entlasten konnten wir die Kasse damit jetzt nicht. Kaufen können wir also großartig auch keinen. Da wäre dann so ein Spieler, der vielleicht uns 5.000, 10.000 Euro im Monat kostet, im Vergleich zu einem, der, was weiß ich, eine halbe Million oder irgendwas kostet, tut uns da weniger weh und der kann auch mal 90 Minuten spielen.
Richtig. Du hast Perspektive genannt und jetzt komme ich auch genau zu dem Punkt, dass du nicht beide Jugendspieler, sowohl Alvarez als auch Tosun, in deinem Kader halten kannst, halte ich für verständlich, weil beide mit den Stürmern, die wir sonst auf der Bank haben, das ist einfach zu viel besetzt. Aber zumindest muss ich einen von beiden wirklich halten. Denn, seien wir mal ehrlich, Altintop, wie gesagt, haben wir alle schon gesagt, kein Stürmer. Amanatidis kommt nie mehr an sein Leistungsniveau heran, wird demnächst auch nicht mehr den Vertrag bekommen. Und gehen wir jetzt davon aus, dass, wie es ja immer noch gerichtet wird, Ox verkauft wird, beziehungsweise Ox gehen will nach der Saison. Schwegler ja vollmundig verkündet hat, dass er hier keine Perspektive sieht. Dann habe ich hier zwei Spieler und dann brauche ich einen Neuaufbau, auch weil Amanatidis wegfällt. Und dann will ich aber beim Neuaufbau einen jungen Stürmer haben. Und jetzt habe ich keine mehr. Ich habe in der gesamten Jugendabteilung keinen großartigen Stürmer mehr, weil ich sie beide verscherbelt habe. Nicht per Laie, sondern per Kauf. Das natürlich in Tose und 550.000 Euro gebracht hat. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht für so einen jungen Spieler. Aber dann halte ich doch wenigstens dem Alvarez, bietet ihm hier eine Perspektive. Bei Alvarez wird immer wieder gesagt, dass er der beste Jugendspieler, der torgefährlichste Jugendspieler in Deutschland in den letzten 4 Jahren ist. Und das heißt ja schon mal nicht, vielleicht nicht ganz so viel, weil bis in die Bundesliga kommst, ist es immer noch was anderes. Aber dass er jetzt einer ist, der mit dem Zumut oder mit dem Quäke vergleichbar ist, das halt auch nicht. Ja? Da hat schon Potenzial. Und beim Neuaufbau hätte uns ein junger Stürmer gut zu Gesicht gestanden. Jetzt sind sie beide weg. Jetzt müssen wir uns, wenn der Neuaufbau kommt, nach ganz neuen Spielern umsuchen. Das wird billiger nicht.
Was mich dort auch stört, ist, von Alvarez kam ja übrigens, da ist es so ein bisschen durchgeleuchtet. Und da war es, glaube ich, das Hamburger Spiel, wo sein Vater, was auch immer, da im Nachhinein gesagt hat, naja, was wir uns gewünscht haben, war eine Perspektive, also dass er regelmäßig im Kader ist, im keine Ahnung, 18er Kader oder was es ist, genau. Und dass er mal wirklich mal die Chance hat, reell ins Spiel reinzukommen. Und das war dann wohl nach dem Spiel in Hamburg, wo sie sich wohl gesagt haben, naja, wenn wir hier nicht spielen, ja wann, oder wenn er hier nicht mal irgendwie 10 Minuten bekommt, ja wann denn dann? Und dann passen auch die Aussagen vom Übungsleiter, naja, ich führe gerne junge Spieler ran, bla bla bla, das passt dann nicht zur Realität. Und da muss ich sagen, kann ich es nachvollziehen, dass er sagt, naja, dann probiere ich es halt irgendwie in der U23 von den Bayern, irgendwie nochmal 1-2 Jahre, vielleicht bringt das mehr, jetzt noch nicht irgendwie, weil er dann bei den Bayern spielt, sondern einfach nur, weil er dann irgendwo anders Aufmerksamkeit bekommt.
Und er spielt dritte Liga regelmäßig.
Genau, er spielt bei den Bayern und dann auch noch mit Hermann Gerland und Connections und so weiter. Also das kann ich echt nachvollziehen. Das ist aber voll, also aus unserer Sicht der Fans heraus und wirklich was da für eine Message an den Spieler rüberkam, eine Vollkatastrophe. Und auch da muss ich sagen, finde ich es aus Skibbe-Sicht extremst unglücklich, wie er sich dort verhalten hat.
Ja, es ist nicht nur unglücklich, es ist auch einfach schlecht, weil ganz ehrlich, der Tosun, genauso wie der Alvarez kommt ja auch bei uns aus der Gegend, René, Man kennt auch den Vater von dem, die wollen nie den Verein verlassen. Sowohl Hosen als auch Alvarez wollten nie die Eintracht verlassen. Das sind alles auch Eintracht-Fans. Ja, das sind auch Spieler, Alvarez ist früher auch zur Eintracht gegangen und so weiter und so fort. Die wollten nie jetzt unbedingt, und da geht es nicht darum, jetzt das große Geld zu machen, da ging es wirklich nur darum, hier eine Perspektive zu sehen. Und wie der Jesus das so schön sagt, wenn der Skipper das noch nicht mal hinbekommt, die mal bei so ein paar Spielen spielen zu lassen, ja wo denn dann? Gerade jetzt ist die Saison doch eh gelaufen. Seien wir doch realistisch, wir haben jetzt 3 Spiele verloren. Auch gegen Hannover und gegen Gladbach wieder. Was Spiele sind, die du erstens nicht verlieren musst und eigentlich sogar noch nicht mal verlieren darfst, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Aber und jetzt ist die Saison eh gelaufen, jetzt spielen wir hier so ein bisschen hin und her, müssen aufpassen, dass wir nicht ganz unten reinrutschen. Dann würde ich die doch mal spielen lassen, dann probiere ich das doch mal. Weil bevor ich jetzt am Natilis ins kalte Wasser, beziehungsweise, was heißt ins kalte Wasser, jetzt da spielen lasse und er bringt nichts. Es wird so sein, dass Amanda dieses nicht mehr an das Leistungsniveau herankommt. Allein weil die Verletzung einfach zu heftig war. Und wenn der Kicker jetzt ein paar Spiele nicht trifft, kann ich es doch mal probieren. Aber nein, wir haben jetzt nur Spieler im Sturm, die halt eigentlich nicht das Leistungsniveau haben und auch wahrscheinlich nicht mehr erreichen können. Altintop wird auch nie wieder so gut sein, wie er mal in Kaiserslautern war. Finde ich ist ein ganz, ganz markanter Fehler, auch was die Zukunft anbelangt für die Eintracht. Das fuchst mich wirklich.
Klar, die bessere Variante wäre gewesen, ihn auszuleihen für ein Jahr oder auch für 2, dass er Spielpraxis bekommt, dass er auch mal Möglichkeit hat, so ein bisschen was kennenzulernen und dann zu sagen, okay, und jetzt kriegst du auch wirklich hier mal eine Chance, mal dauerhaft zu spielen. Das wäre ja vollkommen in Ordnung gewesen. Also ich finde den Verkauf da auch komplett zu viel.
Ja, ich glaube bei Dosun wäre es, glaube ich, nicht anders, ging es nicht großartig anders, außer du hättest einen ganz neuen Vertrag mit ihm gemacht, weil er drinstehen hatte im Vertrag, dass du mindestens 10 Spiele spielen musst, dann verlängert er sich. Ansonsten hätte er früher gehen können, hätte er auch im Sommer kostenlos gehen können. Insofern, rein finanziell gesehen, war das die Sache mit Dosun schon irgendwo sinnvoll. Ja, aber man kann auch alles ein bisschen anders machen, ja, weil wie gesagt, ich glaube, Amanatis Vertrag läuft diese Saison aus, ne? Nach dieser Saison. Oder ist es nächste Saison?
Ich glaube, diese.
Ich habe auch gedacht. Und er verdient ja, seien wir mal ehrlich, irgendwas zwischen 1,5 und 2 Millionen. Meine Güte, wir brauchen uns nicht Gedanken machen, dass er den Vertrag nochmal bekommt. Das wird nicht passieren. Und dann hast du wieder ein bisschen Geld zur Verfügung. Und die hättest du auch mal da reinstecken können. Dann gab es ja noch den anderen Transfer, der nicht geklappt hat. Wollen wir erstmal Kaio oder...
Ja, fangen wir mit dem Dicken an. Großes Thema. Ging durch die Presse. Unterschiedlichste Preise, was wir bekommen sollten. Das erste waren, glaube ich, 4 Millionen. Dann stand irgendwo was von 3 Millionen. Beim Kicker war es dann auf einmal nur noch 1 Million. Also relativ unterschiedlich. Wäre auf jeden Fall ein Transfer gewesen, der uns, was die finanzielle Situation gut getan hätte und spielerisch, so leid es mir tut, aber groß gefehlt hätte er uns wahrscheinlich auch nicht. War eigentlich im Prinzip alles schon ja unter Dach und Fach. Medizinische Untersuchung bei dem Arzt von Dynamo Moskau ergab dann Knorpelschaden, nochmal zur Kontrolle nach München zum Dr. Müller-Wohlfahrt. Das Thema bestätigt und somit Transfer geplatzt und wir haben einen mehr mit Knorpelschaden in der Mannschaft.
Das ist wohl das Schlimmste, dass wir jetzt einen haben, der wirklich wieder einen Knorpelschaden hat, auch wenn es anscheinend nicht akut ist und es ist wirklich nur eine Knorpelproblematik. Ich schätze, dass Dynamo Moskau auch nicht so wirklich hundertprozentig zufrieden mit dem Transfer war. Irgendwas war da, weil das ist genauso wie mit Demba Ba. Demba Ba ist durch den einen Medizincheck gefallen, beim anderen Premier League Club hat es geklappt. Also das war schon ein bisschen, der war nicht ganz pushbar. Ich muss halt sagen, als ich es gehört habe, dass er geht, war ich traurig. Und als ich dann gehört habe, dass er Transferplatz, war ich auch traurig, weil das Geld hätten wir wirklich ganz gut gebrauchen können. Es ist zwiegespalten, ich weiß nicht. Also er hat ja zum Glück nie großartig was gesagt. Ich glaube, er sagt auch sowieso in Interviews eigentlich nichts oder gibt auch keine Interviews. Insofern hat er hier auch nie, sag ich mal, verbrannte Erde hinterlassen. Insofern ist es kein Problem, kann er wieder bei den Fans auch eingegliedert werden und so weiter und so fort. Insgesamt, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Ist es jetzt besser, dass er jetzt geblieben ist, oder?
Also ganz ehrlich und ganz platt, wenn er so spielt wie jetzt gegen Gladbach, das war wirklich eine tolle Leistung von ihm. Er hat auch einen super Pass in der zweiten Halbzeit, glaube ich, nochmal auf Meier gespielt, der dann wohl im Abseits stand. Also das war wirklich ein Zuckerpass und er hat eine tolle Leistung gebracht. Wenn er so spielt, wunderbar. Allein der Glaube fehlt mir. Ja. Was ich auch so erschreckend fand an dieser ganzen Moskau-Geschichte war, dass ja dann noch die ganzen Details rauskamen, wie es denn gewesen wäre. Weil der Punkt ist, schön, dass wir ihn für 4 Millionen hätten abgeben können. Davon hätten wir ihn nur 2 Millionen bekommen, weil die anderen 2 irgendwie noch an seinen Vorgängerverein gehen, weil es da irgendwie noch dem Kleingedruckten eine Regelung gibt, dass die 50% der Transfererlöse bekommen. Also wie ich mir dann auch so denkt, wie krass krank ist eigentlich dieses Fußballsystem. Ja, aber davon nochmal abgesehen. Ich glaube, es wäre tatsächlich gut gewesen, weil ich nicht glaube, dass Kayo nochmal irgendwie in dieser Saison, geschweige denn in der nächsten, explodiert wäre leistungsmäßig. Also sprich, er die Leistung von Gladbach über eine Saison hinweg halten kann. Das heißt, es wäre kein möglicher Verlust gewesen, weil wir haben auch zu oft dann immer gesagt, oh, bei Kayo war wieder viel Luft drin. also viel Leerlauf, ja, umgekehrt. Deswegen, da hätte uns die Kohle ganz gut zu Gesicht gestanden und den kriegst du doch jetzt nicht mehr weg. Also sprich, der verdient wahrscheinlich auch nicht so schlecht und die Kosten hast du doch auf jeden Fall jetzt noch 2 Jahre in der Backe. Da kannst du machen, was du willst, weil den wird keine Sau mehr nehmen wollen.
Das ist das Problem. Selbst wenn ihn einer nimmt, muss der wahrscheinlich dann von den 5 Cent, die du für ihn kriegst, dann auch nochmal 50% an dann den brasilianischen Verein abtreten.
Genau, weil 4 Millionen hättest du eh nie, ganz ehrlich, bei einem westlichen Verein hättest du nie 4 Millionen für Kayo bekommen. Ja, stell dir mal vor, irgendeiner in der Bundesliga wäre interessiert an dem gewesen, hätte es ein Ausgleichsgeschäft oder so, aber nie wären die so blind gewesen, hätten 4 Millionen für ihn bezahlt. Wie viel davon wir im Endeffekt bekommen hätten, ist ja mal nebensächlich, aber es waren schon 4 Millionen. Und da muss man mal sagen, das bekommen wir nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, gerade mit der Knieproblematik, die ja jetzt de facto vorhanden ist und uns 1000-mal jetzt bewiesen wurde von möglichst vielen verschiedenen Ärzten. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir ihn irgendwann nochmal in den Nahen Osten schicken. Das hatte ich auch irgendwann mal geschrieben. Das war genau das gleiche wie mit Borset. Der wäre durch keinen Medizincheck gekommen in England, wo er eigentlich hin wollte und ist dann, das haben die Mainzer damals wirklich geschickt gemacht, haben sie dann hier in den Nahen Osten, ich weiß nicht, Bahrain spielt der jetzt, glaube ich. Er hat etliche Millionen, haben die Mainzer dafür noch bekommen. Das wäre die einzige Möglichkeit, wo wir noch viel Geld bekommen und wo er noch irgendwie einen Medizincheck besteht. Weil hier bei uns, ganz ehrlich, in Europa, das hat doch jetzt jeder mitbekommen, ist er verbrannt. Da kann er jetzt noch 3 gute Spiele machen, da will ihn auch keiner.
Ja, das stimmt.
Also ja, und dann bleibt er bei der Eintracht.
Ja, also ich glaube, die 90 Minuten, dass er die Leistung, die er da jetzt Gladbach gegen Gladbach gezeigt hat, mal in mehreren Spielen zeigen wird oder auch konstant hintereinander, da stimme ich ihm Jesus zu, das glaube ich auch nicht so wirklich im Moment. Ich wäre begeistert, wenn das wirklich dann doch schaffen würde, dann wäre mir alles recht. So als Impulsgeber oder irgendwas kann er uns mal nützen, aber mit den Konditionen nur als Impulsgeber too much.
Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Bei Kayo wäre es perfekt, wenn es im Fußball diese Football-Regel gäbe, dass du irgendwie den Kicker immer mal wieder aufs Feld bringen kannst und der kann irgendwie, was weiß ich, einen Freistoß schießen und dann, alles klar, wieder runter vom Feld. Das wäre perfekt. Dann wäre Kayo der beste Mann.
Über die Freistöße trifft er ja jetzt auch nicht so ideal im Moment. Also ich meine, sie gehen zumindest noch in Richtung Tor, da haben wir schon Schlimmeres gesehen, aber...
Aber besser als der Köhler, der sonst immer in Mondhimmel oder was weiß ich sonst versenkt. Also ganz ehrlich, Köhler kann das ja noch schlechter. Da bin ich schon froh, dass der Kayo die schießt. Vielleicht müssen wir Zavela das öfter mal ranlassen, weil der das ja auch eigentlich nicht so schlecht kann. Aber gut, bevor das der Köhler macht, soll das schon lieber der Kayo machen.
Ja, bei Köhler hast du oft in letzter Zeit das Gefühl, da muss noch irgendwie ein Laib Brot dahinter, damit der Ball überhaupt ankommt.
Stück Wurst.
Ja, genau.
Musst du ihm so ein Stück Wurst vor die Nase hängen.
Man wascht da
nicht fragen. Ja.
Gut.
Ja, und dann war da noch die Geschichte mit dem Ochs. Wechsel zu Schalke, angeblich ja dann, oder sehr wahrscheinlich sogar Sonntag nach dem Spiel, abends 22 Uhr, direkt letzter Flieger Richtung, weiß ich nicht, wo der dann gelandet ist, Köln, Bonn, Dortmund, was weiß ich, wo da oben Flug.
München.
Nach München. Er war in München. Stimmt, Magat wohnt doch in München. Warum sollte ein Trainer von Schalke auch in der Gegend wohnen? Völlig unverständlich. Letztes Gespräch, Montag, irgendwie 10.14 Uhr, Bruchhagen meldet Skibbe, Transfer findet nicht statt. hieß es die ganze Zeit erst, Magath hätte Ochs abgesagt und der hat sich dann mittags, glaube ich, irgendwann an die Presse gewandt und hat gesagt, nee, das war nicht Magath, sondern ich bin hier Kapitän oder wie auch immer und will die Mannschaft nicht im Stich lassen und habe deswegen 3 Nächte nicht geschlafen und bleib da.
Also, die Nummer finde ich extremst peinlich und sie erinnert mich an, wann war das, 89, 90, keine Ahnung, an die Möller, der auch gesagt hat, sein Herz hängt an der Eintracht, er ist ein Frankfurter Bub und so weiter und dann war er irgendwie weg. Also, das ist auch so eine peinliche Nummer, wo man sagt, okay, ich habe hier noch was zu erledigen, kann man übersetzen mit Mist, es hat nicht geklappt und ja, machen wir uns doch nichts vor. Er hat von Schalke das Angebot gehabt. Die Bedingung war ganz klar, wenn die Verfahrennummer klappt, kannst du kommen, kriegst gut Kohle, kriegst irgendwie die Aussicht, dass du gleich in der Champions League hier gegen Valencia spielen kannst. Wunderbar, genau. Kann man aus seiner Sicht nachvollziehen. Jetzt ist es so, das, was jetzt draus geworden ist, das Ganze ist geplatzt, ist halt ein bisschen peinlich, weil die Nummer war so eingetütet und er hatte auch schon zugesagt, dass er da jetzt schwer rauskommt. Und jetzt macht er und seine komischen Berater da von irgendwie hier Spieler irgendwas, machen die Nummer halt jetzt einfach nur peinlich, weil man hätte mit dem Thema cool umgehen können und sagen können, okay, ist nicht zustande gekommen, ist wie es ist, schauen wir mal. Aber jetzt dann diese wirklich, ich finde es ein bisschen heuchlerisch zu sagen, ich bin Kapitän der Mannschaft und kann die Mannschaft jetzt am Montag um 10 Uhr morgens nicht im Stich lassen, das ist einfach nur peinlich. Und auch dann gerade noch so, ich bin der gewesen, der abgesagt hat, noch so nachzureichen, das ist wirklich nur noch peinlich.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Sache mit Ochs im Vorfeld auch ziemlich verfolgt und ganz ehrlich, ich wäre ihm nicht böse gewesen, wäre jetzt kurz vor Transferschluss am Montag gewechselt. Ich kann das nachvollziehen und ich meine, es wäre seine einzige Möglichkeit, seien wir mal ehrlich, zu einem anderen Verein als zu Schalke wechseln, wird er auch nicht wechseln können, die Champions League spielen. Und ich hätte es verstanden, wer gewechselt, hätte jetzt nochmal schön mal Champions League spielen können, mal die Erfahrung machen. Ich wäre ihm, weiß Gott, nicht böse gewesen und es wäre auch astrein gewesen. Ja, hätte er gewechselt, die Eintracht hätte gut Geld bekommen, was weiß ich, ich denke, wir hätten schon 5 Millionen bekommen, jetzt würden wir maximal noch 3 bekommen, aber wir wissen ja, wie die Schalker sind, die haben auch damals bei Albert Streit, obwohl im halben Jahr der Vertrag ausgelaufen wäre, haben sie nochmal 2 Millionen oder 2,5 bezahlt, also 5 Millionen sind da schon im Bereich des Möglichen, ne? Die hätten wir bekommen, die hätten uns auf jeden Fall auch finanziell weitergeholfen, und ich wäre ihm wirklich nicht böse gewesen, aber wie das halt jetzt gelaufen ist, das war ziemlich blöd. Aber eigentlich hat Bruchhagen des Morgens um 10 Uhr sehr, sehr gut gemacht, als er gesagt hat, der Transfer ist nicht gekommen, hat nicht geklappt, weil der Transfer von Fafan gescheitert ist. So hat er das eigentlich kommuniziert. Ursprünglich war das richtig gut gemacht, dass natürlich jetzt halt der Ochs dann gesagt hat, nee, es war nicht seins. Aber jetzt habe ich doch als Bruchhagen die Möglichkeit zu sagen, in der Öffentlichkeit, um ihn unter Druck zu setzen, Patrick, mein Lieber, du hast gesagt, du hängst an der Eintracht und du kannst die Eintracht ja jetzt nicht verlassen. Machen wir es doch so. Unterschreibst jetzt einen neuen Vertrag. Ich gebe dir einen Vertrag nicht mit 2,5 Millionen, die dein Berater dir gemeint hat, dass du das verdienen könntest bei der Eintracht. Ich gebe dir einen anderen Vertrag, der ist auch ganz gut. Und wisst ihr was? Wir streichen dir jetzt die Klausel, dass du für 3 Millionen den Verein verlassen kannst. Wie wär's denn damit? Bist du ein Frankfurter Bub? So kannst du es machen. Und wenn er diesen Vertrag dann akzeptieren würde, dann würde ich auch sagen, okay, er ist wirklich ein Frankfurter Bub und er hat es ernst gemeint. Weil anders ist es alles nur heuchlerischer Mist, wie du schon gesagt hast, Jesus. Und er soll mir lieber ehrlich sagen, wie es ist, anstatt dir zu sagen, ich konnte den Verein nicht verlassen. Wir sind ja jetzt nicht auf dem 18. Tabellenplatz. So ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht.
Vollkommen recht.
Wie gesagt, Bruchhagen müsste das wirklich so machen, mit einem neuen Vertrag in der Öffentlichkeit mehr oder weniger präsentieren, weil dann setzt er ihm die Pistole auf die Brust und zeigt, und dann kann Patrick wirklich zeigen, bin ich ein Frankfurter Bub, lasse ich meinen Worten Taten folgen, oder ist es ein bisschen dummes Geschwätz und im Sommer gehe ich dann für 3 Millionen. Weil das ist die Angst, die ich habe. Weil wenn ich jetzt höre, hier in Hamburg wird es gerüchtet, da sind sie schon ein bisschen an Patrick Ochs dran. Schalke hatte ja jetzt Interesse, vielleicht haben die weiterhin Interesse. Wenn Magath im Sommer wieder 20 Leute rauswirft, muss ja wieder Platz geschaffen werden für 20 neue und so weiter und so fort. Wir wissen ja, wie das läuft, haben wir im Winter jetzt gesehen. Ganz ehrlich, das ist die einzige Möglichkeit. Auch für Patrick Ochs, um Glaubhaftigkeit und Credibility einfach zu bewahren, ne?
Ja. Meint ihr denn, er geht dann im Sommer?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ich könnte es mir gut vorstellen.
Also der Punkt ist, also ich glaube, der Bruchhagen hat es eben am Montag im Heimspiel auch gesagt und das fand ich auch ganz gut. Das Problem ist irgendwie, dass die ganzen Spieler sich irgendwie nur sehr, sehr schwer selbst reflektieren können. Der Ox hat bis vor 2 Jahren keinen Berater gehabt, der hat irgendwie seinen Vater mit einem Anwalt zusammen gemacht. Jetzt ist er zu irgendeiner hier Beratungskette, würde ich mal sagen, also die irgendwie, keine Ahnung, 40 Spieler unter Vertrag haben, gegangen und ich glaube, die tun dem irgendwas einsäuseln, dass er halt jetzt auch denkt, naja, er ist, keine Ahnung, Iniesta mit roten Haaren geworden, so ungefähr. Weil, ja, der Punkt ist, man muss auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Und ja, wahrscheinlich würde er auf Schalke gutes Geld verdienen, aber der Punkt ist, er ist halt ein Streit, er ist ein Jones in der Kette und machen wir uns nichts vor. Wenn der Magath dann geht, dann hat er es echt sau schwer, weil er halt einfach ein Kämpfer ist, nicht der Supertechniker und so weiter. Und überall anders hat er es wirklich schwer. Und wenn er bei der Eintracht bliebe, so wie du jetzt gesagt hast, Marvin, dass er einfach jetzt verlängert, dann könnte er tatsächlich eine Ikone werden. Aber alles andere in einem anderen Verein sich dann auch erstmal durchsetzen und da glaube ich nicht dran. Also ich glaube nicht, dass der Ox ein Spieler ist, der sozusagen überragend in der Bundesliga ist. Er hat eine gute letzte Saison gespielt. Er hat davor auch immer wieder gut gespielt. Nur er sollte einfach irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Er hat selber immer gesagt, naja, Nationalmannschaft hat er aufgegeben. Champions League, da musst du dann auch erstmal mithalten können. Und weiß ich nicht.
Seien wir doch realistisch. Wie du gerade gesagt hast, ich meine, von der Schnelligkeit könnte er in der Champions League auch mithalten, weil er ein schneller Kerl ist. Aber torgefährlich ist er kein Stück. Ja? Also er ist wirklich, als wenn er als rechtes Mittelfeld bei Schalke spielen sollte, ist er wesentlich torungefährlicher, als es der Verfan ist. Also das muss man mal sagen. Ich weiß nicht, wie viele Tore der Ochsen diese Saison geschossen hat. Lass es 1 oder maximal 2 sein. Das ist auch fürs rechte Mittelfeld einfach zu schwach. Und seine Flanken sind auch nicht so unglaublich toll, dass jetzt 1000 andere Vereine auf ihn zurennen und sagen, wir wollen dich als rechten Mittelfeldspieler, weil du so tolle Flanken schlägst. So viele haben jetzt auch nicht zu Toren geführt. Und da muss man einfach auch mal sagen, schau an, wie viele Vorlagen hast du gegeben, wie viele Torvorlagen hast du gemacht, wie viele Tore hast du geschossen und dann wirst du sehen, oh, so viel waren es ja gar nicht. Natürlich ist er gut fürs Spiel der Eintracht. Aber seitdem er von der Rechtsverteidigerposition auf das rechte Mittelfeld gewechselt ist, auch weil Jung natürlich, wir Jung in der Hintertappen, hat er sich meines Erachtens verzichtbar gemacht. Ox vor 3-4 Jahren war für mich unverzichtbar in dem Eintrachtgebilde. Mittlerweile Ox als rechter Mittelfeldspieler ist für mich zu ersetzen. Und das muss ihm auch klar werden, dass wir mittlerweile mit Jung einen Spieler haben, der seine Position, sei es menschlich, Ox ist menschlich ein astreiner Mensch, auch wenn er jetzt hier von den Beratern hier dummes Zeug eingefiedelt bekommt. Aber Ox ist ja menschlich okay, aber Jung ist auch menschlich okay. Und Jung macht die Position, die er damals gemacht hat, der Ox, als Rechtsverteidiger, mehr als gut. Und da muss Ox auch selber sehen. Bei einem anderen Verein wird das so schnell auch nichts.
Mal anders gesagt, was wäre denn gewesen, wenn Ox verkauft worden wäre? Wie hätten wir denn dann sozusagen die Lücke aufgefüllt? Also ich hätte mal gesagt, okay, dann wäre wahrscheinlich vielleicht Altintop auf rechts gekommen. Dann müsste er nicht immer irgendwie sich den Ball auf von links rüberlegen. Also das wäre eine Option gewesen. Eine andere Option wäre gewesen, wenn Vasi wieder da ist, beziehungsweise Kraus mit Russ in der Innenverteidigung, Franz nach rechts und den Jungen einfach vorgezogen. Weil viel schlechter würde das wahrscheinlich auch nicht spielen. Also wie
Kittel,
du sagst,
Kittel. Martin,
oder das? Also die Optionen sind da, um Ox
zu sagen. Wir haben doch auch noch den Mr. Watschelgang.
Ja, das macht doch aber das wäre die schlechteste
Alternative. Der Watschelgang.
Ja, der Heller. Ja. Hast du dir mal angeguckt, wie der läuft?
Ja, das stimmt. Ich vergaß.
Aber Jesus, musst du überlegen, ne? Kittel wird auch zum Beispiel Sinn machen. Den könntest du da mal fürs rechte Mittelfeld schon mal ein bisschen eingewöhnen und so weiter, bekommt er ein bisschen Spielzeit und dann für die nächste Saison hast du ihn dauerhaft auf der Position, wenn wir nicht ganz unten reinrutschen, weißt du? Und er macht sich halt verzichtbar irgendwo, ne? Aber wie du schon gesagt hast, wir hätten auch mit Jung da spielen können. Das wäre auch nicht so schlimm gewesen.
Ja. Die Alex reicht mir übrigens gerade von außen einen Zettel rein. Sie sagt auch Heller auf rechts.
Oder so, ja.
Aber wenn er wirklich geht, musst du die Mannschaft umbauen oder du musst halt gucken, dass du für schmales Geld einen bekommst, weil mit den 3 Millionen, wenn wir jetzt nicht irgendwie noch den super Sponsorvertrag rauskramen oder die Würstchenpreise im Stadion erhöhen, von denen wir auch wahrscheinlich nur einen geringen Teil abbekommen, wenn überhaupt.
Wobei, gar nichts abbekommen. So wie wir die Diskussion eben hatten, ich glaube auf im rechten Mittelfeld vorne, da haben wir die wenigsten Probleme, falls der Ochs gehen sollte, irgendwie einen Ersatz nicht zu finden, im Sinne von innerhalb der Mannschaft zu finden. Also da brauchst du wirklich jemanden von außen kaufen, weil da sind wir ganz gut aufgestellt. Also da sehe ich nicht das große Problem. Probleme haben wir schon diskutiert, die haben wir woanders, irgendwie was die Torgefahr angeht und so weiter. Und ich glaube, für die Position in der Qualität, wie sie Patrick Ochs gerade erfüllt, hätten wir eher Alternativen.
Wie gesagt, mir ging es nur darum, je schlechter die ganzen Spieler spielen, desto mehr bringen sie sich in eine unglaublich schlechte Verhandlungsposition. Und ich ganz ehrlich, mich nervt das auch immer, diese Diskussion mit den 3 Millionen, 5 Millionen, machen wir jetzt miese, meine Güte, wir sind der einzige Verein, der anscheinend in der Bundesliga, oder was heißt die Bundesliga, ein bisschen ausgenommen, aber wir sind einer der einzigen Vereine, die wirklich noch bemüht sind, unser Budget irgendwie zu halten, um irgendwann nochmal am Ende der Saison Plus zu machen. Wenn ich die ganzen anderen Vereine sehe, die das Geld rauswerfen, gerade in England hier mal 70 Millionen und so weiter und so fort, scheiß doch drauf, machen wir 300 Millionen miese im Jahr, kack drauf. Ja? Und bei der Eintracht ist es schon so, wir versuchen das einigermaßen zu halten, dass wir am Ende der Saison Plus machen. Aber wenn wir jetzt einmal 4 Millionen miese machen, dann ist es auch nicht so wild, weil das hat die Alex auch gestern gesagt, nächstes Jahr läuft dann dieser Vertrag, dieser Knebelvertrag, 10 Jahre Knebelvertrag mit diesem Sport, ISPR, Sportmanagement, Dingsbums, läuft dann ab, wo wir immer 2,5 Millionen pro Jahr abdrücken müssen. Also das ist doch auch schon mal ganz gut. Da fällt eine Position mal weg und da verkaufen wir noch irgendeinen Zigeuner, verkaufen wir noch, was weiß ich, na gut, Hellers Vertrag läuft es aus, aber und dann sieht es alles halb so wild aus. Aber dann wird das Gehalt halt mal nicht angehoben. Weil wenn wir in dieser Saison schon wieder nur auf Platz 10 oder 11 landen, dann braucht keiner denken, dass er irgendwie besser Geld verdient bei der Eintracht.
Da gab es doch, glaube ich, auch im Kicker oder irgendwas die Woche oder letzte Woche einen Artikel über dieses Thema, dass die Bundesliga ja mehrere Milliarden einnimmt, aber umsatztechnisch, also dann doch mehrere hundert Millionen Verlust macht, halt eben durch dieses große Defizit, was zum Beispiel Vereine wie Schalke verursachen.
Schalke, Köln und irgendein Verein, den ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich glaube Schalke, Köln und noch irgendein Verein, die Hertha habe ich ganz vergessen. Hertha hat ja auch unglaublich viel Verlust gemacht. Also die drei Vereine machen den ganzen Verlust eigentlich von der Bundesliga aus. Der Rest wirtschaftet ja sehr solide mittlerweile. Was wir übrigens auch nicht zurückbekommen, wenn du dir überlegst, dass die ganzen anderen englischen Vereine unglaublich viel miese machen. Und von wegen FIFA Fair Play habe ich da auch noch nichts gemerkt. Ne? Das will ich auch mal sagen. Aber gut, ein anderes Thema. Nein, nicht
wirklich. Aber kommen wir doch jetzt dann vielleicht mal zu dem Ausblick. Der 21. Spieltag müsste es sein, wenn ich mich nicht vertue, steht unmittelbar vor der Tür. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wird das Spiel Schalke-Dortmund in ungefähr 10 Minuten angepfiffen. Wir sind am Sonntag dran gegen Freiburg. Aktuell nach wie vor so ein paar kleinere Ausfälle. Gekas, Muskelverhärtung oder was es jetzt genau war. Einsatz mehr als fraglich. Clark hat ja immer noch seinen schicken Jochbeinbruch, den er von unserem Preisboxer bekommen hat. Chris darf wieder unters Messer. Wie seht ihr das Spiel am Sonntag?
Also ich habe das Spiel seit langem das erste Mal nicht irgendwie aus tipptaktischen Gründen, sondern einfach auch vom Gefühl her 2-0 für Freiburg getippt. Und
raus.
Okay. Nee, ich sehe es echt schwierig an, weil einfach ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie noch mir Fußballschuhe mit ordentlichen Stollen kaufe, dann mache ich's, ja. Also keine Ahnung.
Kannst du Alex fragen, ob sie dir die Grillsicherheitsschuhe leiht?
Haben die ordentliche Stollen, ja?
Weil sonst, ja, glatte Sohle bist du schneller.
Okay, naja, schauen wir mal. Mal gucken. Also Spaß beiseite. Ich sehe im Moment irgendwie keine große Veränderung, die da irgendwie der Trainer reinbringt und Freiburg ist gut drauf, Freiburg hat was gut zu machen irgendwie die haben sogar gewonnen, aber die haben irgendwie ein bisschen Drive und ich sehe da nicht so die Perspektive. Also ich glaube, dass wir dort einen auf die Mütze kriegen.
Also ich denke, die Eintracht muss sich wirklich wieder auf ihre ursprünglichen Tugenden besinnen und einfach wieder mit dem Kampf zum Spiel finden. Das hört sich jetzt blöd an, das ist auch immer wieder so eine, muss ich auch wieder 2 Euro bestimmt bezahlen oder so, aber so ist es. Und das ist der einzige Weg, wo wir endlich mal wieder punkten, weil mit dieser scheiß Schönspielerei, die der auch der Schwegle, wo er beide hin und her Tricks oder der Karl hier wieder schön 5 Tricks macht und beim 6. Trick dann aber den Ball verliert, das bringt uns momentan nicht weiter. Und wir müssen einfach versuchen, hier wirklich 90 Minuten brutalst auch mal zu spielen und versuchen, das Spiel aufzuzwängen, weil das Blöde ist, Freiburg ist eine der wenigen Mannschaften, die doch irgendwo das Spiel halt doch machen können in der Bundesliga. Wenn du überlegst, Hannover, die waren zwar bei uns, aber konnten keine Minute wirklich das Spiel machen. Das waren immer nur Kontertore, ja. Und wir müssen einfach jetzt mal versuchen, irgendwie den Ball nicht reinzutragen, aber einfach auch mal Torschüsse zu kreieren, auch mal ein paar Fernschüsse zu probieren und nur dann. Und mit der richtigen Einstellung haben wir eine Chance und deswegen habe ich 1-0 für die Eintracht getippt. Reichlich optimistisch. Aber ich hoffe, dass sie irgendwie mal jetzt einen Arschversohn bekommen vom Trainer, damit sie auch mal wissen, dass sie mal wieder was leisten müssen.
Ich weiß nicht, ich sehe das alles irgendwie ein bisschen optimistischer als ihr. Ich denke, Kayo wird gut drauf sein und Fernschüsse kann der ja durchaus. Und ich bin eigentlich froh, dass er mal wieder so ein bisschen Bewegung am Ball zeigt und vielleicht da auch den ein oder anderen Trick mal in der Vorwärtsbewegung, weil wie war es denn sonst in den Spielen vorher, als er auf dem Platz war? Er war ängstlich, er war vorsichtig, Ball bekommen, Kurzpass direkt zum nächsten Spieler, ich will das Ding ja nicht haben. Da ist es mir dann doch lieber, er versucht mal nach vorne zu gehen und vielleicht mal einen Schuss abzulassen und wenn er halt eben dann beim dritten Dribbler den Ball verliert, ja, okay, bei ihm akzeptiere ich das noch irgendwo. Ich denke, das wird durchaus uns gegen Freiburg, nachdem wir die ersten 3 Spiele in der Rückrunde so grandios in den Sand gesetzt haben, uns bemühen werden und habe deswegen vollmundig 0-3 getippt.
Oh, das ist sehr optimistisch. Viel hilft viel.
Ja.
Okay. Kannst du runter und schießt die Tore oder wie machst du das?
Ja, kann ich machen.
Wer soll denn die Tore schießen? Sag mal, jetzt will ich das aber schon, will ich schon wissen jetzt.
Ja, also ich gönne dem Kayo eins. Ich denke, dass der, ich nehme an, er wird Fenin dann wieder im Sturm spielen lassen, dass der dann vielleicht auch mal wieder eins trifft. Er hätte es durchaus verdient. Und ja, Amanatidis wird irgendwie 86. Minute eingewechselt und haut das Ding dann in der 89. auch nochmal von rechts ins Tor.
Okay. Dein Wort in Gottes Ohr.
Ja. Wenn es funktioniert, klar. Gerne.
Ich würde gern falsch liegen.
Ich auch. Ja, ich würde auch ganz gern statt 1-0 und 3-0 sehen. Brauchen wir nicht drüber reden. Hoffen wir mal, dass es so läuft. Aber wie gesagt, die Einstellung muss diesmal wirklich stimmen.
Ja, und die Alex muss endlich aufhören, gegen die Eintracht zu tippen. Das muss man auch mal gesagt haben. Aha, nur wegen Punkte im Tippspiel kann die nicht gegen die Eintracht tippen. Das funktioniert so nicht.
Ah, aber du weißt ja, die Alex und ich, wir stecken im Abstiegskampf. Wir müssen uns da irgendwie befreien. Aber wie gesagt, ich habe diesmal 1-0 für die Eintracht getippt. Die Kritik ist diesmal nicht auf mich gemünzt.
Ja, damit sind wir, glaube ich, mit den Themen, die sich direkt mit der Eintracht befassen, durch. Es gab jetzt zum Ende der Wechselperiode noch eine kleine Kuriosität mal wieder. Ich glaube, sowas gab es schon mal. Und zwar beim Wechsel von Choupo-Moting zum FC Köln ist der Wechsel nicht zustande gekommen, weil das Faxgerät defekt war. Der hat sich so lange Zeit gelassen und wollte um 17.49 Uhr den unterschriebenen Vertrag wohl faxen und dann ging das Fax nicht und bis 18 Uhr müssen die unterschriebenen Dinge bei der DFL oder wer auch immer das macht sein und ja, hat nicht funktioniert. Das kommt davon, wenn man zu lange wartet.
Dazu sage ich nur einmal mit Profis arbeiten. Also einfach nur peinlich. Ich finde es aber gut, dass die DFL sagt, Pech gehabt, weil dieses Rumgetrickse und auf den letzten Moment warten und so weiter ist ja echt nur nervig. Also, haha.
Das waren bestimmt die bösen Berater.
Du meinst, sie haben die Telefonleitung durchgeschnitten oder sowas?
Nein, so mit dem langen Verhandeln und Taktieren und so weiter und so fort. Wie gesagt,
ja, natürlich.
Ja, ich habe das ja schon oft gesagt, aber die Berater sind mir alle ein rotes Tuch. Hat man ja wieder bei Ochs gesehen, denke ich auch.
Naja. Ja, sobald die anfangen, von außen da reinzureden, wird's schwierig. Du hast dann einmal so dieses Thema von wegen, warte bis zum letzten Moment und hol das meiste raus. Ich meine, die kriegen da ihr Geld oder so, denen kann es da egal sein. Die kriegen dann vielleicht da noch ihre Erfolgsprämie, wenn da der Wechsel zustande kommt. Aber die kalkulieren doch da so Risiken in ihr Grundgeld, was sie bekommen, mit ein, und für die ist das doch vollkommen belanglos. Ja, dann wird diese Woche dann auch wieder durch. Wir sind bei fast 80 Minuten angekommen, begeben uns jetzt auf die Couch und gucken Fußball und danken fürs Zuhören.
Ich freue mich jetzt auf Ali Karimi in der Bundesliga. Jo!
Und andere Leute. Da freuen wir uns doch alle mit.
Ja. Kommt eigentlich die Töfting auch zurück?
Ja, es wurde gemunkelt. Oder Ansgar Brinkmann. Der wird bestimmt immer noch besser spielen.
Ja, der würde gut passen zu Schalke.
Ja, geil. 40 Jahre.
In diesem Sinne machen wir für die Woche den Sack zu. Nächste Woche dann wieder versuchen wir es etwas früher und freuen uns auf ein schönes Spiel am Sonntag. Macht's gut.